Leinwand den PowerPoint anfange. Wie einige von euch wissen, vor 2 Wochen war ich in Israel. Und das war echt eine schöne Zeit. Schön. Nee, ich habe da Jesus nicht groß buchstabiert. Aber das war alles groß fett geschrieben und da habe ich es dann klein gemacht, weil ich wollte es eigentlich nicht, dass alles so groß war und dann vergessen, Jesus zu groß buchstabieren. Es tut mir leid. Deswegen mag ich eigentlich PowerPoint gar nicht, weil dann sieht jeder meine Fehler. Sondern klicke ich einfach weiter. Wie einige von euch wissen, war ich in Israel und es war echt schön, da einfach in dem Land Jesus dann auch herum zu sein. Da, wo Jesus auch herumgelaufen ist, zu den Städten zu gehen, wo einigermaßen die Städte auch noch da sind, aber in der Landschaft und so weiter. Und wir haben da 3 Tage rund dem See Genezareth herumgereist und da bin ich dann auch 2 Morgen ganz früh, wo der Sonne aufgegangen ist, bin ich dann da am Strand vom See Genezareth, dann habe ich auch hingesetzt, da meine Bibel aufgemacht und dann den Predigen von Jesus dann auch gelesen, wo er dann rund um den See Genezareth dann immer wieder gepredigt hat in all die Städte. Und ich saß dann ganz am Südende vom See Genezareth, habe dann das Ganze schauen können und wirklich beeindruckend, von wie das eigentlich alles aussieht. Und dann sind wir quer durch Israel gereist. Da waren dann eigentlich 3 Sachen, die mich wirklich überrascht hat über Israel. Erstens ist der Landschaft. Da gibt es überall Steine. Und da habe ich immer gedacht, Steine. Das habe ich schon mal mehrmals gelesen, dass überall in Israel Steine sind. Da habe ich in meinem Kopf dann irgendwie ausgedacht, ja Kies. Überall ist Kies. Steine, okay, dann vielleicht sogar größere Steine. Aber dann war ich da und es sieht so aus. Steinen. Riesigen Steinen. Und dann, wenn das Volk Israel dann durch das Land gequert hat oder wenn Abraham oder Isaac da dann Gedenkmale aufgebaut haben, wo sie 12 Steine dann genommen haben, da habe ich dann irgendwie immer gedacht, so Steine einfach aufeinander und dann gibt es ein kleines Haufchen, 12 Steine. Ich weiß nicht, wo das herkam bei mir, aber wenn ich dann dort war und sah, wie viele Steine es da gab und wenn man da dann 12 Steine aufeinander legt, das ist ein Denkmal. Und wenn man auch durch das Land durchquert, dann sieht man da auch überall Denkmale. Und dann gibt es dann auf Hebräisch Schrift dann auch drauf, was das für ein Denkmal ist. Und das wird heutzutage immer noch gemacht. Das Zweite, was mich richtig überrascht hat, war die Landschaft. Teilweise ist Israel auch eine Wüste, aber es ist grün. Weil Israel weiß, wie sie man Wasser dann auch sammeln können, wie sie das irrigieren können, das Wasser dann überall her transportieren können. Und da sieht man dann in den Bergen Wüste. Aber im Detailer ist das alles grün. Weil sie dann Pflanze, Dattelbäume, Bananenbäume, Pistachio, Weizen, da gibt es alles, was möglich ist. Paprika gibt es da. Und das meiste wird alles nach Europa transportiert. Dann waren wir auch da auf einem Markt, wo wir dann herumgelaufen haben. Und da gab es dann alles nicht schöne Obst, das wir hier in Europa nicht verkaufen würden. So Kiwi, die dann so 2 vor mich, 2 aneinander gewachsen sind. Ja, das wird hier in Europa nicht verkauft. Hier bei Lidl kriegt man das nicht, weil kein Deutscher wird das haben. Die will die schöne, runde Kiwis haben. Und das wird dann da einfach verkauft. Weil es schmeckt genauso gut. Es sieht einfach nicht so schön aus. Aber das wird alles da, das wächst da alles. Dann gibt es auch manchmal dann auch verschiedene Felder, wo dann ein Decke drüber ist. Wo, wenn es dann richtig warm sein soll und auch nass sein soll, dann haben sie da auch einen Weg, das dann auch zu machen. Dann waren wir dann auch am Tote Meer. Und dann bin ich auch reingeschwommen, das war echt schön. Dann waren wir ganz südlich bei Eilat, da 20 Minuten von Ägypten entfernt. Und da auch dem Totensee angeschaut, aber da ist es richtig Wüste, aber da werden auch heutzutage echte Städte gebaut und da wird dann Wasser hingebracht und dann wachsen da Bäume und es wird alles Gras und alles wird grün, weil da wollen die Leute dann auch wohnen. Da waren wir auch am Roten Meer, da bin ich dann auch mit meinem Bruder Daniel dann schnorkeln gegangen und haben mit dem Korall angeschaut und alles, es war echt schön. Nein, ich habe kein ägyptische Dinge gesehen. Das habe ich ständig gehört, wenn wir da schnorkeln gegangen sind. Die haben dann gefragt, ach, ihr wart im Roten Meer? Habt ihr da ägyptische Reifen und so weiter gesehen? Nein, das haben wir nicht. Aber das Schöne war wahrscheinlich wirklich dem See Genezareth. Und ich möchte da ein paar Bilder zeigen, dass ihr auch versteht, wie das See Genezareth aussieht. Und da habe ich dann mit mein Handy dann so ein Panoramabild genommen, dass man dann auf einmal links und rechts sehen kann. Weil das See Genezareth liegt in einem Tal. Ganz rundherum gibt es überall Berge. Das See Genezareth, interessanterweise, liegt 200 Meter niedrig von dem Seenspiegel. Das noch interessanter ist, da geht dann der Jordanfluss von dem See Genezareth dann herunter zum Todesmeer. Das Todesmeer, hier ganz unter, eigentlich Mitte von Israel, ist eigentlich das tiefste Punkt auf der Erde. 400 Meter minus Seespiegel. So, wenn man da drin ist und man sieht dann all diese riesigen Berge, das ist unglaublich, weil man so tief in der Erde ist und da dann in diesem Salzlager ist. Aber zurück zum See Genezareth. Der liegt 200 Meter unter Seespiegel und rundum gibt es dann überall Berge. Ganz nördlich gibt es dann den höchsten Punkt in Israel mit 2 Kilometer hoch, ein bisschen ein paar hundert Meter auch noch drauf. Aber das ist dann Berg Hermon. Und dann gibt es den Gebirge dann und spaltet dann rund um den See Genezareth und kommt dann zum Ende oder zur untersten Punkt, wo der Jordanfluss dann rausfließt. Den Bergen, die rund um See Genezareth sind, liegen 200 Meter über Seespiegel. So, die sind schon 400 Meter hoch vom See Genezareth. Und da gibt es schon unterschiedliche, aber am Südpunkt gibt es dann 400 Meter Höheunterschied. Diese Berge sind auch richtig steil. Wenn man da dann mit dem Bus oder mit Fuß dann unterwegs seid, wenn man dann den Bergen hochlaufen will, dann sind die richtig steil. Man fährt dann auch mit dem Bus ziemlich schnell herunter und einen Grad von so 30-40%. Es war echt krass, wenn wir da unterwegs waren. Ich dachte immer wieder, der Bus, der fällt jetzt von dem Weg ab. Aber der Busfahrer kommt aus dieser Gegend und der weiß, wie das geht. Aber das Interessante war, ist, dass man hat im See Genezareth 400 Meter Höhenunterschied vom Wasser bis zum Spitze. Und man versteht dann, wenn man da unterwegs ist, dass immer wieder, wenn Jesus da gepredigt hatte und er müde war, er einfach auf den Berg gegangen ist. Hat dann gebetet, war dann alleine mit den Jüngern, kam dann wieder zu dem See, wo dann der Strand war. Das Interessante war, ach, da bin ich dann. Ich habe ein paar Bilder, bis ich da dann komme. So, dann hier auf der Ostseite gibt es dann Berge. Die Stadt, die man da sieht, ist auch die Stadt Tiberius, der von Herodes der Große dann auch gebaut worden ist, so 30 vor Christus. Da war dann auch eine heiße, warme Quelle. Da gab es dann ein Barhaus da auch. Und deswegen war diese Stadt dann mehr und mehr Bedeutung bekam in das Römische Reich. Da war das von einem Römer dann auch gebaut worden ist und auch vernahmt worden ist nach der Kaiser Tiberius, ist dann dieser See dann auch in der Bibel erwähnt worden als See Tiberius. So, für den Juden heißt es See Genezareth, aber für den Römer war das dann, weil diese Stadt da auch gebaut worden ist, See Tiberius. Auf der anderen Seite genauso, das ist dann der Westkante von See Genezareth, genauso wie wieder den Bergen. Dem Strand aber, der fand ich interessant. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ich habe dann noch ein Bild von dem Strand. Ich habe immer gedacht, dem Strand ist immer Sand. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe immer gedacht, das ist sandig. Ja genau, wie Holland. Aber das ist gar nicht so. Das ist so Kies oder Muschel und es ist der ganze Strecke. Es ist einfach nicht bequem drauf zu laufen. Da war ich schon froh, dass ich Schuhe dabei hatte. Das ist hier dann an der Nordseite im Kapernaum, wo man dann wieder den Südpunkt dann wieder sehen kann, wo so groß ist eigentlich der See nicht. Der See im Ganzen ist 183 Quadratmeter, 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit in das breiteste Strecke und wenn man herumfahren will, nur 65 Kilometer lang. Zum Vergleich, der Bodensee ist 500 Quadratmeter, so der ist richtig groß. Der Starnberger See und dem Chiemsee zusammen ist ungefähr so groß wie der See Genezareth. So, nur dass man einen Vergleich hat, von wie groß das eigentlich so sein ist. Aber wie gesagt, ich habe dann zwei Morgen an meine Bibel aufgemacht, da die Bibel gelesen. Den ersten Morgen war es absolut herrlich, waren keine Welle da, kein Wind, war schon mistig, Also einige Bilder, da sah man dem anderen Kante nichts und es war schön. Den zweiten Morgen, was? Neblig, ja, danke. Danke. Ja, genau, ihr bleibt wach. Aber der zweite Morgen waren die Wellen richtig groß, verhältnismäßig. Und der erste Morgen war da nichts, aber der zweite Morgen waren da schon Wellen. Weil an der Nacht davor kam dann ein Sturm hinein, weil wenn man so eine Schale hat, wo rund um ein Meer ganze Berge rundherum sind, kommt dann vom Norden, dem höchsten Punkt, wo dann man auch skiern kann, am Berg Hebron, kommt dann kaltes Wind herunter. Von der Wüste, vom Süden, kommt dann Wind, warmes Wind, kommt dann hierher, von dieser Seite dann, vom Mittelmeer kommt dann Wind mit viel Wasser, kommt dann über Israel hinüber und fällt dann alle drei gleichzeitig in den See Genezareth hinein. Da hat man kaltes Wind, Wasserwind und warme Wind zusammen. Und was passiert dann? Kommt ein Sturm. Und das ist dann genau an diesem Abend dann auch passiert, aber da war nicht genug Nassigkeit in der Luft und es war kein echter Sturm. Aber Wind war richtig viel, es war kalt und auch an diesem Morgen saß ich da und es war richtig kalt. Aber was mir wirklich erstaunt hatte, war, wie laut es war. Ich bin schon öfters am Strand oder im See gewesen, Atlantische Ozean oder Nordsee, wo die Wellen dann auch richtig groß sind und die kommen dann. Und es ist laut, aber nicht so laut wie hier. Mein Bruder und ich standen nebeneinander, wir haben dann kurz miteinander geredet und haben gesagt, ja, wir reden später mal. Wir genießen einfach, wir lesen unsere Bibel. Es war richtig laut, wenn man in einer Schale ist. Wo geht dem Geräusch hin? Zu den Bergen und über den Bergen weg. Und es war richtig laut. So, hier ist dann der Strand. Das bringt uns dann zu Markus Kapitel 4. Markus 4. Jesus befindet sich im Norden vom See Genezareth in Kapernaum, da wo Petrus auch wohnte, wo Petrus da sein Haus hat, seine Schwiegermutter hat da auch ein Haus, da kann man heute immer noch besichtigt werden. Da wohnte Petrus, da war sein Geschäft, er war Fischermann. Und da ist jetzt Jesus und der hat viele Wunder und Zeichen. Wenn man zurückblättert in Markus, da sieht man, was Jesus da alles getan hatte und wie viel Wunder und wie viel er gepredigt hatte. Und Jesus ist jetzt müde. Nach einem ganzen Tag zur Arbeit, Predigen, Zeichen, Wunder, alles gemacht, ist er müde und er braucht jetzt Pause. Markus 4, Vers 35. Und an jedem Tag sagte zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entschließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. So, Jesus ist jetzt an diesem Abend müde und er sagt, lassen wir jetzt überqueren auf der anderen Seite. Der Strecke ist ungefähr 10 Kilometer lang. Es ist am Abend und Jesus ist müde und er sagt, wir queren jetzt rüber, dann machen wir auf der anderen Seite, jetzt in das heidische Teil, weil das jetzt gehört nicht mehr zum Israel. Der nimmt dann das Boot, quert dann von Kapernaum, dem See Genezareth rüber und ist dann jetzt auf der anderen Ufer. Der nimmt jetzt ein Boot, das ist jetzt so ein typisch Galiläen-Fischerboot, die auch da zu sehen da in Israel ist. Aber da ist dann dieses Boot, da steigen sie ein, Jesus legt sich hin. Interessant ist es, dass nicht nur Jesus rüberquert, aber es sind andere, die mit ihm gehen. Der Volksmenge, die Jesus jetzt alles gehört haben, gesehen haben, miterlebt haben, die wollen einfach mitgehen, weil Jesus, der ist schon etwas Besonderes. Der kann etwas machen, der kann tun, der kann Wunder tun, der kann heilen. Das wollen wir mal sehen, wie das alles aussieht. Und die queren mit ihm rüber in andere Booten. Vers 37. Und es erhebte sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? So, während sie jetzt auf dieser Reise sind, von Kapernaum quer rüber zum heidischen Land, wo Jesus dann auch wieder seinen Arbeitern aufnimmt. Das haben wir heute Morgen in Lukas-Evangelium auch gelesen. Wenn man weiterliest in Markus, sieht man das genau das Gleiche. Jesus geht dann, steigt aus dem Boot hinaus am nächsten Morgen, begegnet da jetzt ein dämonischer Mann, treibt jetzt diese Dämonen aus und die gehen jetzt in dem Schweine. Die Schweine gehen dann den Berg ab und ertrinken dann. Das ist interessant, weil in Israel gibt es keine Schweine. So Jesus ist jetzt außerhalb Israel, der ist jetzt da in das Landschaft da, begegnet jetzt da ein heidnischer Mann, heilt ihm auch. Und die gehen dann, den Legionsschweinen gehen dann auch da in diese Schweine. Und das Interessante ist, der Landschaft auf dieser Seite sieht auch ein bisschen anders aus. Da geht es nicht vom Berg ab einfach in dem See, aber da geht es dann bergab, ein bisschen gerade und da ist der Weg und dann ein Absturz. Da unten gibt es ein bisschen Strand, aber da geht man nicht baden. An der nördliche, östliche Seite gibt es dann dieser Abgrund. Und der ist dann wichtig, so 30 Kilometer lang. Und da war jetzt Jesus unterwegs und begegnet jetzt dieser dämonische Mann. Das kann man da einfach alles sehen, wie das alles zusammenpasst. Aber die finden sich jetzt Mitte auf dem See. Erfahrene Fischer, Petrus, der jetzt auch ein Geschäft hatte als Fischermann, einige andere Jünger, die waren auch Fischermann von Beruf und die sind es gewohnt, da auf dem See Genezareth unterwegs zu sein. Das war ihr See. Sie wussten, wie das alles aussieht, wie das passiert. Sie wussten, wie das Wind war und wenn sie das fühlte in der Luft, die wusste einfach, wie das alles aussieht. Die haben da schon wahrscheinlich mehrere Stürme überlebt und erfahren und die waren echte erfahrene Fischer. Männer. Vers 37. Und es erhebte sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Wir stecken jetzt gerade mitte in dieser Sturm, mitte in dieser Welle, die jetzt über dem Kante von dem Schiff reinfallen und da herrscht jetzt Panik. Die erfahrenen Fischer, die wissen jetzt, was auf sie zukommt. Die fangen dann wahrscheinlich schon an, das Wasser auszuschöpfen, dass sie dann versuchen, dann das Boot dann zu retten. Wer mal schon in einem Sturm gewesen ist, weiß, man nimmt dann den Seil herunter und lässt sich einfach treiben. Wenn man kein richtiges Motorboot hat, dann lässt man einfach von dem Sturm treiben. Und man kann dem Wind nicht herrschen. Man kann den Wellen nicht beherrschen. Und so sind die Jünger in voller Panik. Erfahrene Fischermänner, die erwarten jetzt, wir sterben jetzt. Und dann erkennen sie jetzt, okay, wo ist jetzt Jesus? Der muss jetzt wahrscheinlich auch irgendwo ein Schiff sein und der macht auch jetzt so, das Wasser rauszuschöpfen. Vers 38. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf den Kopfkissen. Jesus schlief. Sogar auf ein Kopfkissen. Der lag einfach richtig bequem in das Boot. Der hat keine Sorgen, der hat keine Probleme mit, dass das Boot hin und her ging und der hin und her. Und das ging, machte ihm eigentlich nichts aus, weil er müde war und er wusste, dass er auch den See beherrschen konnte. Den Jüngern, in ihrer vollen Panik, die schauen jetzt hinter und sehen jetzt Jesus schlafen. Die sehen, dass Jesus jetzt da in dem hinteren Teil von das Boot da einfach eingeschlafen ist, bequem auf dem Kopfkissen und einfach da ruhig schläft. Was sagen die dann? Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm. Muss man ein bisschen kreativ hier denken. Das ist genauso wie ich das jeden Morgen mit meiner Frau mache. Schatz, es ist Zeit, um aufzustehen. Schatz, hallo. Es ist schon 7:30. Komm, wach auf. Ganz lieb, zart. Machen die Jünger das so? Nee, gar nicht. Die sind in voller Panik. Die haben die Erwartung, wir kommen jetzt um. Und die schöpfen jetzt das Wasser und die sehen dahinter Jesus und denken, Jesus, warum schläfst du dahinter? Weißt du nie, wie ihr nicht, seid ihr nicht bekümmert, dass wir jetzt alle sterben werden? Vielleicht nehmen sie ein bisschen Wasser und schmeißen es nach Jesus und hey, Jesus, wach auf! Hilf doch mit! Weil die haben absolut keine Ahnung, wer wirklich in das Boot ist. Sie haben nicht den Glauben gehabt, dass Jesus jetzt auch in diesem Not, in dieser Situation wirklich auch der Vollmacht hatte. Weil sie hatten da erkannt, wir haben den Vollmacht nicht. Dem Welle, dem Wind, die sind so groß, wir lassen uns einfach treiben davon und wir kommen jetzt um. Die Vollmacht haben wir verloren. Und die fragen nicht wirklich Jesus um Hilfe, die kritisieren ihn eigentlich. Ja, warum hilft er uns nichts? Bist du nicht bekümmert um uns, dass wir jetzt alle sterben werden? Dass das Wasser jetzt so groß ist, dass dieser Sturm so plötzlich gekommen ist wie üblich und wir waren nicht darauf vorbereitet und plötzlich, ah! Was machst du jetzt, Gott oder Jesus? Vers 39. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus in der hinteren Teil von das Boot, der bequem auf dem Kopfkissen war, wacht jetzt auf. Sieht den Panik von den Jüngern, sieht, was der Wind und den Welle machen, sieht der Situation und spricht. Er bedroht den Wind. Was er genau zu dem Wind gesagt hat, wissen wir nicht. Aber zu den Wellen sagt er: Schweig, stumm. Und plötzlich ist der Sturm weg. Wer schon mal in der Badewanne gesessen hat und man sich reinsetzt, was passiert meistens? Geht das Wasser und wenn man zu viel Wasser hat, dann geht es dann auch über die Kante weg. Das machen meine Kinder so ganz oft und fröhlich und die springen ins Wasser hinein und die wollen so viel wie möglich das Wasser raus aus dem Becken haben. Man kriegt das Wasser nicht wieder zurück. Auch wenn die Kinder dann plötzlich reinspringen oder wenn wir in den Badewanne so ruhig wie möglich reinlassen und plötzlich sehen wir ohne Ende das Wasser, dann sagen wir nicht: Stopp! Und zurück. Es geht gar nicht. Wir haben da keine Kontrolle drüber. Unsere Vollmacht reicht da gar nicht. Aber Jesus, in so einer riesigen See, wo der Wind und der Welle da so richtig angstanjagend sind, der steht auf und sagt: Schweige, verstumme. Und plötzlich ist es so glatt, als ob da niemals ein Sturm war. Das ist eigentlich nicht möglich. Das ist ein Wunder, der er getan hatte. Wir können das überhaupt nicht fassen, dass so etwas passiert. Aber bei Gott ist alles möglich. Und was entsteht dann? Eine große Stille. Absolute Ruhe. Ich finde das schon merkwürdig, weil wenn ich da an dem Strand saß und ich nur den Wellen, die ungefähr so groß waren, hörte, konnte ich nicht mit meinem Bruder reden. Oder nicht bequem mit meinem Bruder reden. Und es war laut. Und wenn Jesus spricht: Schweig und verstumme. Es ist Ruhe. Er hat seine Hand über die Situation. Er hat seine Hand über den Not, über den Sturm. Und Jesus spricht dann auch, Vers 40. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus macht es hier klar, dass auch in der großen Not, wo sie wirklich gedacht haben, wir sterben jetzt, wir kommen jetzt um, will Gott, dass den Jüngern ihren Glauben wachsen, dass sie ihren Glauben vermehrt wird, dass sie erkennen werden, wer Jesus ist, dass sie wissen, wer Jesus ist und was für eine Vollmacht er hat. Die haben jetzt Ehrfurcht. Die fürchten sich. Da fragt Jesus: Wo ist euer Glauben? Weil es geht eigentlich um meine Beziehung zu Gott. In dem Sturm des Lebens, in den Problemen, die wir uns dann auch gerade befinden, kann finanziell sein, kann Familie sein, gesundheitlich, es kann privat, kann geschäftlich sein, egal was diese Probleme in unserem Leben dann auch sind, ob es dann auch tatsächlich ein echter Sturm ist in unser Leben, hat Gott einen Plan. Wo ist unser Glauben? An wem glauben wir? Auch in diese schwierigen Zeiten, in diese Problemstelle, wenn diese Stelle dann auch auf uns zukommt, wo dieser Sturm wirklich in unser Leben weht und wir wissen gar nicht, was dann, was wieder oben oder unter ist oder links oder rechts. Wissen wir oder auf wem vertrauen wir? Da kommt dann hier eine Frage, Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Die stellen jetzt der Frage: Wer ist jetzt dieser Mann? Die Jünger haben schon erkannt, dass Jesus der Messias war, aber noch nicht kapiert, dass er der Sohn Gottes war. Dass er sogar über den Wind und den Wellen, über den See Vollmacht hat. Die Jünger haben das Alte Testament gekannt. Und da gibt es so einige Stellen in dem Alten Testament, wo es zeigt, dass nur Gott über dem See, über das Wasser Herrscher ist. Zum Beispiel Psalm 89, Verse 8 und 9. Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen. Groß ist er und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Herr, der Gott der Herrscharen, wer ist stark wie du, ja? Deine Treue ist rings um dich her. Psalm 104. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Urflut bedeckt sich wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor dem Schelden flohen sie. Vor dem Schall deines Donners wurde sie fortgetrieben. Die Bergen erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreitet sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Psalm 106. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seiner Macht Kunst zu tun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen, wie durch eine Wüste. Psalm 107. Denn aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihrer Bedrängnisse. Er verwandelte den Sturm in Stille. Und es legte sich die Wellen. Sie freuten sich, dass er still geworden war. Und er führte sie in der ersehnte Hafen. Auch in das Alte Testament wird klar, Gott beherrscht sich auch übers Wasser. Und jetzt sitzen jetzt die Jünger da in dem Boot. Mitte ihrer Not riefen sie dann, kritisieren sie jetzt Jesus, der hinter da einfach schläft und sagt, ja, warum hilfst du jetzt nicht gar mit? Was machst du jetzt dahinter? Und da steht jetzt Jesus auf und er sagt, still, schweige, verstumme. Und alles ist Ruhe. Und plötzlich erkennen sie, nicht nur, dass er der Messias ist, dass er der Erretter, der Erlöser ist, aber erkennen sie jetzt auch, er ist Gott. Und jetzt haben sie Ehrfurcht vor dem Herrn. Haben sie Ehrfurcht für Jesus, für dass sie jetzt erkennen werden, dass sie jetzt in der Gegenwart Gottes sind. Sie sitzen in dem gleichen Boot wie Gott, der jetzt alles in seiner Hand hat, der souverän ist, der hat einen Plan hat und sogar dem Sturm, den er jetzt besiegt hatte, war in seinen Hand. Nur Gott hat Vollmacht über den See. Inmitten der Sturm hat Jesus immer noch den Vollmacht. Durch die Kirchengeschichte hindurch ist diese Geschichte immer wieder erwähnt worden, aus einer Ermutigung. Wenn der Verfolgung kam, wussten sie, aber Jesus hat seine Hand über dem Sturm. Wenn der Probleme, Schwierigkeiten kamen, wenn da Lehrfragen waren und der Kirche dann wirklich oder der Gemeinden dann auch wirklich zerstören würde, haben sie immer wieder diese Geschichte gelesen und gesagt, ja, in dem Sturm des Lebens hat Jesus immer seine Hand über uns. Der hat alles in der Hand. Der ist souverän. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenn da Probleme auf uns zukommen, gehen wir dann zurück zu Jesus? Wenn da Probleme sind in unserem Leben, beruflich, Familie, Gesundheit, dann denken wir meistens, ja Jesus, wo bist du? Warum lässt du das überhaupt zu? Das ist Liebe? Wir kritisieren Jesus und wir denken, ja, was hast du jetzt? Was willst du jetzt von mir? Du weißt nicht, wie schlimm es ist in meinem Leben, was ich da alles durchgelebt habe und was ich jetzt alles tue und ertragen muss. Und du kennst meine Lage nicht, Jesus. Wir kritisieren ihn. Genauso wie den Jüngern. Denn der tiefste Not, wo sie wirklich bedroht waren und eigentlich sterben würde, schreien sie zu Jesus und die kritisieren. Aber die richtige Frage soll eigentlich sein, wer ist Jesus? Dass trotz deiner Schwierigkeiten, trotz deiner Probleme, trotz deiner Not, die du jetzt erfährst oder erfahren wirst, wer ist Jesus? Klagst du ihm dann an und sagst, ja, wo warst du? In meiner tiefsten Not, meine Schwierigkeit. Warum hast du mir da nicht rausgeholt? Oder lässt du dich dann auch von Jesus belehren lassen, wo Jesus auch seinen Jüngern dann gesagt hat, wo ist dein Glauben? Und Jakobus steht dann auch so ganz schön. Jakobus 1, Vers 2, haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewahrung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Warum gehen wir manchmal durch tiefe Täler, Probleme in unserem Leben, dass unser Glauben gestärkt wird? Wir sollen dann nicht Jesus anklagen und sagen, ja, wo warst du? Warum lässt du das zu? Aber wir sollen stattdessen fragen, was möchtest du jetzt mir lernen? Vermehre meinen Glauben. Dass innerhalb von meiner Situation, meine Probleme, meine Schwierigkeiten, meine Gesundheit, meine Familienbedingungen, meine Arbeit, egal was das jetzt auch ist, wie schwierig es auch ist, dass wir dann auch sagen können, Jesus hat seine Hand über mich. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Nur durch ihn haben wir eine Verbindung zu Gott. Vermehre unser Glauben trotz unserer Umstände. So oft denken wir an den Sturm des Lebens oder in dem Alltag. Ist aus dem Ruder. Gott hat nicht mehr seine Hand über mich. Vielleicht sagen wir es nicht, aber in unserem Denken ist das schon da. Aber Gott ist souverän und hat immer noch alles in der Hand. Er ist derjenige, der uns dann auch herausführen wird. In deinen Sturm, dein Sturm des Lebens, wer ist Jesus? Lass uns beten. Himmlischer Vater,